wir eigentlich anfangen? Ich bin sehr froh, diese Folge des Thilo Mischke Uncovered Podcasts diese Woche aufzuzeichnen. Mein heutiger Gast ist Martin Garsch.
Hallo, hallo Tino.
Die regelmäßigen Hörer dieses Podcasts kennen Martin Garsch. Es ist der Kameramann der Stunde Null. Er ist von Anfang an dabei. Ich höre ihn auch noch im Kopfhörer, den ich beim Podcast gerade mache, noch sehr stark atmen. Oh. Du kannst ein bisschen runter machen.
So?
So ist schön.
Und ich habe gerade bei der Aussprache meines Namens auch was gehört.
Ach ja.
Ich denke, ich werde Martin Garsch ausgesprochen.
Bist du dir da sicher?
Das ist ja, also
meine Familie hat es mir bewiesen. Also ich nenne, also du heißt, also ohne, also ich habe ja wirklich nicht die böse Absicht, dich Martin Arsch oder so zu nennen und deswegen Garsch zu nennen. Das ist irgendwie, seit ich dich kenne, und das ist seit fast 10 Jahren, krass.
Ja.
Das ist echt übel. Nenne ich dich Martin Garsch. Und wir steigen wirklich thematisch mit einer Bombe ein in diesem Podcast. Die Menschen werden es lieben. Ich wollte eigentlich einsteigen mit einem Gedicht meines Vaters, das mein Vater mir gestern geschickt hat, völlig unvermittelt. Also Martin Garsch, Elisabeth, die auch die regelmäßigen Hörer dieses Podcasts auch kennen, war auch unterwegs mit mir. Ich saß einfach mal in Dubai. Wir haben dort nicht Urlaub gemacht, haben allerdings bei der Einreise angegeben, dass wir Urlaub gemacht haben und haben uns damit im Prinzip strafbar gemacht. Warum das alles so kompliziert war, erzählen wir in diesem Podcast. Aber zuerst will ich das Gedicht meines Vaters vorlesen, das hat er in die Familiengruppe geschickt. Gestern um 13.29 Uhr, während wir mit einer Frau, die in Dubai arbeitet, auf der Autobahn Richtung der schönsten Straße der Welt waren, schickte mein Vater mir folgendes Gedicht von Jakob von Hoddes. Weltende. Dem Bürger fliegt vom Spitzenkopf der Hut. In allen Lüften hallt es wie Geschrei. Dachdecker stürzen ab und gehen entzwei. Und an den Küsten, liest man, steigt die Flut. Der Sturm ist da, die wilden Meere hupfen an Land, um dicke Dämme zu zerdrücken. Die meisten Menschen haben einen Schnupfen. Die Eisenbahnen fallen von den Brücken.
Kann man sich vorstellen, warum er es ausgewählt hat, ne?
Ja, mein Vater hat eine
Winter
große...
In Berlin.
Winter in Berlin. Corona-Pandemie, Panik. Ja. Und ich glaube, das Wort Schnupfen hat ihm ganz gut gefallen. Das
ist politische so Unruhen.
Ja. Und mein Vater ist auch die... lustigerweise, ich kann ja mit kaum noch einem reden. Ich habe mein gesamtes soziales Umfeld abgearbeitet in diesem Podcast. Bis auf meine Mutter, die aber auch bald mal kommt. Mein Vater ist ein großer Freund des Expressionismus. Das war ein expressionistisches Gedicht. Und expressionistische Gedichte zeichnen sich tatsächlich nicht unbedingt durch ihre Lebensfreude aus, sondern eher durch eine Düsternis. Und es ist im Übrigen die einzige, neben japanischen Haikus und barocken Sonetten, Lyrikform, die ich in meinem Leben akzeptiere. Wie stehst du zu Gedichten? Die zweite thematische Bombe in diesem Podcast, ich merke das schon.
Ja, vielleicht lässt sich das auch kurz beantworten, weil ich habe tatsächlich keine Favorites bei Gedichten. Ich habe jetzt auch noch nicht so super viele Sachen gelesen, auch jetzt nicht so auf Empfehlungen, dass jetzt jemand gesagt hätte, zieh dir mal diesen Gedichtsband rein und dann gelesen und irgendwas gefunden, was mir gefällt. Nee, ich habe ehrlich gesagt keinen Zugang dazu, weil die Form eigentlich mir zu viel Form ist. Also bei mir entwickelt sich zu wenig in der kurzen Zeit an Fantasie. Man muss, glaube ich, mit so einem Gedicht auch wie mit so einer, mit so einer guten Zeile aus dem Song dann ein bisschen warm werden, über einen Monat oder länger auch vielleicht, mein Vater jetzt schon über Jahre, dass er halt wieder das gelesen hat und das bei ihm was auslöst. Aber das hatte ich tatsächlich noch bei keinem Gedicht.
Er hat seine Diplomarbeit über den Expressionismus geschrieben und hat vermutet im Expressionismus, ich glaube, die habe ich sogar schon mal erzählt, was sehr Spannendes, nämlich Faschismustheorie. Also die Regeln des Expressionismus waren für ihn, um das mal ganz grob zusammenzufassen, wiedererkennbar in den Regeln des politischen Faschismus. Mhm. Also, dass du sagst, zum Beispiel der Expressionismus hatte auch so dieses Bedürfnis, eine Gruppe zu gründen, wo eine gewisse Gleichheit existiert und eine Abtrünnigkeit, zu der sich irgendwie alle unterordnen sollten, um so Expressionist zu sein. Mhm. Und wenn man überlegt, dass, glaube ich, Gottfried Benn, einer der berühmtesten deutschen Expressionisten, gar nicht mal so unabgeneigt dem Hitlerfaschismus in Deutschland war, ist es eigentlich eine gar nicht so uninteressante These. Mhm. Martin Garsch, beziehungsweise Garsch, und ich waren in Dubai. Martin ist Kameramann, um das nochmal zu verdeutlichen, für die, die es nicht wissen. Und wir arbeiten sehr lange zusammen. Und es war für dich jetzt auch nach langer, langer Zeit deine erste große Auslandsreise. Wie hast du die wahrgenommen?
Ich habe, glaube ich, schnell gemerkt, dass man sich entwöhnen kann vom Reisen, von Hitze im Ausland, von Jetlag, von so auch Umständlichkeiten, wie dass man genau sich aufs Wesentliche so reduziert mit den Sachen, die man sonst so braucht. Jetzt kam noch dazu, dass mein Koffer nicht mitgekommen ist. Der ist hängen geblieben in Frankfurt. Ich hatte dann meine Privatsachen sozusagen nicht dabei, was dazu geführt hat, dass man dann halt so ganz schnell improvisieren muss. Und das ist manchmal auch schön, wenn man sich selber beweisen kann, dass man improvisieren kann, ohne dass irgendwas schief geht. Also sprich, schnell eine Zahnbürste besorgen, schnell irgendwann T-Shirts kaufen und dann geht das irgendwie weiter. Aber dieses sich über den Tag wieder komplett auf den Film einzulassen und sich selber so weitestgehend zurückzustellen, das war jetzt wieder anders, weil ich war jetzt ein halbes Jahr in Familienbetreuung.
Das Erstaunliche fand ich aber, beziehungsweise wie wir in diesem Podcast sagen, erstaunlich, wie unser Kollege Florian, war aber auch, dass wir so gar keine Eingrufzeit gebraucht haben. Also ich hatte das Gefühl, wir haben nur so 10 Minuten gebraucht, um wieder miteinander richtig arbeiten zu können im Ausland. Ich habe das gemerkt, du hast ja dieses, weshalb ich auch so gerne mit dir und deinen Kollegen, also warum wir alle gerne so zusammenarbeiten, du erkennst eben sofort, ich drehe jetzt. Also ich muss dann, wenn ich im Auto mit der Protagonistin rede, habe ich aus dem Augenwinkel beobachtet, wie du die Kamera angemacht hast, genau im richtigen Moment. Und das ist irgendwie so, das beeindruckt mich tatsächlich immer. Und das ist dann auch wie, also mit dir arbeiten ist dann eigentlich wie Fahrradfahren oder Schwimmen gehen. Also man verlernt es einfach nicht, dieses Zusammenarbeiten, so wie man über Jahre sich aufeinander eingegruft hat. Und das fand ich irgendwie sehr schön. Und ich hatte auch echt abends, am ersten Abend in Dubai bei 27 Grad nachts noch, wirklich so, ich saß auf dem Hotelzimmer, ich wusste, du bist im Nachbarzimmer und ich war so, oder ich war auch lange noch bei dir und habe auf dem Bett rumgelümmelt.
Alte Tradition.
Ich war so ganz beseelt. So, das ist so, so ein Ausblick, dass es jetzt wieder weitergeht, dass wir wieder weiterarbeiten können, dass es wieder anfängt, unsere Art, wie wir arbeiten. Und das war irgendwie ein sehr schönes Gefühl.
Vielleicht muss man auch nochmal dazu erklären, warum das so angenehm ist, dass man sich in bestimmten Momenten so ganz schnell aufeinander verlassen kann. Weil ich glaube, es nimmt einen viel von diesen unrhythmischen Tagen. Also die sind ja unrhythmisch, weil es kommt dies und das dazu. Manchmal gehen sie länger, manchmal sind sie kürzer, manchmal sind sie zu heiß, manchmal sind sie irgendwie nervig aus anderen Komponenten heraus. Und dann ist das schon schön, dass genau bei dem Punkt, wo man was zusammen will, nämlich den Film drehen oder einen Protagonisten drehen, dass 2, 3 oder auch 4 Leute sofort per Schnips aktiviert sind und die Sache machen, und zwar so gut wie möglich. Und weil du gesagt hast, Augenwinkel, ich habe ja deinen Augenwinkel, aus meinem Augenwinkel auch gesehen, dass du dich zu mir drehst.
Ja.
Und ich warte ja auch auf den Moment, wo es ein Signal gibt, wo du sagst, okay, steig jetzt wohl nochmal in was rein, weil ich kann ja nicht 100, die ganze Zeit 100% mein Auge, also die Kamera auf die Sache halten. Es würde zu, also wäre Energieverschwenden. Das heißt,
und eine Materialschlacht am Ende auch.
Ja, und ich brauche auch diese Momente, wo ich weiß, du bist jetzt tatsächlich im On, du willst jetzt wirklich ein Stück weiter, oder du machst einen Smalltalk, der auch wieder nur dazu hinführt, weiterzumachen. Und das mag ich voll, dass da jetzt. Wir können uns eigentlich auch so eine kleine Leuchte ins Auto bauen, wie so ein kleiner Flash, den wir immer dann drücken. Tick, so, jetzt drehen wieder alle. Aber das
kriegt dann aber leider auch der Protagonist mit und dann redet er ja auch wieder anders. Also jetzt nicht, dass ihr denkt, dass ich alle meine Protagonisten, liebe Hörerinnen und Hörer, heimlich interviewe, sondern das ist oft so, dass man ein Interview führt, dann geht das Gespräch nach dem Interview, wird eigentlich oft besser. So, und wir machen die Kamera einfach noch nicht aus und manchmal machen wir sie aus und dann müssen wir sie wieder anmachen. Habe ich schon gesagt, dass wir in Frankfurt am Main, es ist 3:08, wir sitzen hier am Flughafen, wir sind wie gesagt gerade aus Dubai gekommen, wir wollten den eigentlich aufzeichnen, aber ich hatte gestern auch bei Instagram gepostet, diesen Spruch, bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt, das war bei uns gestern auch so, wir sind irgendwie um 7 aufgestanden und haben, glaube ich, bis 20 Uhr gearbeitet und hatten eigentlich immer, habe ich dazwischen gesagt, jetzt machen wir den Podcast für eine Stunde oder machen wir abends im Hotel eine Stunde. Und dann machen wir am Flughafen, aber es war irgendwie alles ganz nahtlos und wir sind so von Aufstehen ins Flugzeug gefallen innerhalb von 20 Stunden eigentlich und man hatte keine Zeit, deswegen haben wir uns beide entschieden und ich bin auch sehr froh, dass du noch wach genug bist dafür, diesen Podcast hier morgens in Frankfurt zu machen. Du warst ja noch nie in Dubai.
Nee.
Ich möchte jetzt, dass du auf einer Skala von 1 bis 10 diesen Ort auf der Erde bewertest und dann deine Bewertung begründest. Das ist
viel verlangt.
Wirklich?
Und, ja, doch, weil natürlich, ich habe 2 Leuten gleich geschrieben, Dubai ist hässlich. Aber das ist viel verlangt, das ist auch Quatsch, nach 2, 3 Tagen einfach so ein Urteil zu fällen. Weil wir haben ja tatsächlich kaum Einwohner kennengelernt oder wirklich Leute, die dort seit Jahren leben. Also Jill, die
Das darf man, wir dürfen ja darüber reden. Also wir haben, ich erzähl's kurz, wir haben eine Instagrammerin getroffen. Wir haben aber nicht die Jan-Böhmermann-Geschichte nochmal erzählt, dass irgendwie Instagrammer da Steuern sparen und irgendwie in einem Staat leben, der sich nicht zwingend an Menschenrechte hält und auch nicht an Presserechte, beziehungsweise an die Pressefreiheit, sondern wir haben einfach eine Instagrammerin begleitet, die eben dort lebt. Mhm. Hälfte, Hälfte, Berlin, Dubai. Und das spielt überhaupt eigentlich keine Rolle, wenn sie gesagt hätte, dass sie irgendwie in Magdeburg die Hälfte der Zeit, dann wären wir eben nach Magdeburg gefahren.
Ja.
Und
also ich kann dann gleich da weitermachen,
genau,
sozusagen. Und also Jill, die wir jetzt begleitet haben, 3 Tage, die wäre jetzt für mich nicht der Marker, um einzuschätzen, wie Menschen in Dubai drauf sind. Deswegen kann ich es gar nicht bis zum Schluss beurteilen. Mir ist nur aufgefallen, dass in der Stadt so halt so ein, kann man sich ja vorstellen, wissen vielleicht auch viele, so ein Schrei nach Aufmerksamkeit in der Architektur sich bemerkbar macht, in allen, also überall Superlativen. Also man muss skydiven können, also es gibt einen kleinen Flugplatz, wo Leute, Touristen sich ein und Profis auch einfinden können, um irgendwie skydiven. Da gibt es einen kleinen Jet, der dann abhebt und die Leute oben aus dem
mitten in der Stadt,
das mitten in der Stadt, genau, abschmeißen. Die können mit einem Paraglider Fallschirm runterfallen und Fotos und Videos machen und so. Und ja, natürlich das größte Gebäude der Welt und alles super Mall. Also es ist so viel und es wird überall immer mehr gebaut. Man merkt, die will einfach nur so krass wachsen, diese Stadt. Aber ohne System und ohne den Gedanken an, glaube ich, also so eine Städteplanung, die zum Inhalt hat, dass man Freiflächen hat, auf die man sich wohlfühlt, Wege hat, auf denen man flanieren kann, viele Bäume, das gibt es dort nicht. Es
soll es auch nicht geben.
Es darf es eigentlich
auch nicht geben.
Es geht um Kapital und Business und das spürt man schon heraus. Und das würde ich sagen, also für mich war das auf jeden Fall ein bisschen abstoßend.
Ich würde jetzt eine ganz harte Formulierung sagen. Ich finde, Dubai ist das sichtbarste Krebsgeschwür der Globalisierung und des Kapitalismus. Wir haben sehr viel über Kapitalismus diskutiert und ich habe dann auch erzählt, dass ich irgendwie, umso älter ich werde, gestern haben wir darüber gesprochen, umso mehr man solche Orte wie Dubai sieht, umso kapitalismuskritischer werde ich. Also nicht, dass ich den, ich bin kein Sozialist oder ich bin auch kein Kommunist und das wäre auch nicht schlimm, wenn ich es wäre, aber ich bin es nicht. Ich bin schon jemand, der die Freuden des Kapitalismus auch genießen kann und ich mag das auch, aber an Orten wie Dubai wird es so sichtbar, wie scheußlich das ist. Also wir haben relativ weit außen gewohnt. Jetzt kurz nochmal zur Erklärung für den Hörer und Hörerinnen. Wir sind also als Touristen eingereist, weil wir aufgrund des Themas, nämlich diese Instagrammerin begleiten, die auch bei OnlyFans im Übrigen sehr erfolgreich ist, keine der Auftragsproduktionsfirmen vor Ort uns eine Drehgenehmigung besorgen wollte. Und wir dachten dann so, weil es eben ein heikles Thema ist, Jill ist oft sehr nackt im Internet zu finden. Und die Auftragsproduktionsfirmen, also die vor Ort sind und Drehgenehmigungen besorgen, wollten sich nicht ihren Job versauen. Also wenn rauskäme, dass diese Firma vor Ort das besorgt hätte, hätte es Probleme bedeuten können von der Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate oder von der Stadtregierung in Dubai. Und deswegen haben wir einfach gesagt, dann nun besuchen wir als 3 Freunde, Martin, Elisabeth und ich, Jill. So, deswegen sind wir auch mit ein bisschen Schiss. Ist halt so lustig, ne, dass du dann so undercover für so eine völlig harmlose Geschichte eigentlich nach Dubai einreisen musst.
Ja, vielleicht ist das Teil der Vorbereitung inzwischen, ne? Alles Mögliche im Hinterkopf zu haben und mal zu besprechen.
Ja. Aber wir wollten eigentlich über diesen Kapitalismus reden und es ist halt ultra generisch und aufgebaut ist es eben von den Menschen, die wir gesehen haben an dem Ort, wo wir gewohnt haben. Wir haben nicht in der Stadt gewohnt, sondern wir haben außerhalb der Stadt gewohnt, in einem normalen Hotel. Und du siehst halt überall Pakistanis, die Häuser bauen. Du siehst in jedem Laden Filipinas und Filipinos, die dich bedienen. Du siehst in Handygeschäften und in Malls Ghana oder Nigerianer arbeiten. Du siehst einfach auch keine Menschen aus Dubai.
Ja.
So.
Und die Strukturen, wo die da arbeiten und wie sie arbeiten, also auf den ersten Blick kann man sagen, dass es jetzt nicht so ist, dass es daneben Bauwagen gibt, wo alle mal abhängen können und Mittagessen können, sondern da sitzen die meisten Leute, habe ich jetzt gesehen, die irgendwie auf dem Boden der Baustelle irgendwo hocken und zusammen essen.
Ja.
Und aufgrund der langen Anfahrtswege kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die einen ganz normalen, also vielleicht eine maximal schon 12-Stunden-Tag auch nicht haben, sondern noch drüber, weil sie noch irgendwie eine Stunde anreisen müssen, wenn sie irgendwo wohnen. Oder haben wir auch gemutmaßt in der Baustelle wohnen, weil es dem Bauherrn scheißegal ist, weil es günstige Arbeitskräfte sein sollen.
Das ist übel. Wir sind dann morgens einmal zum Café spaziert, ums Hotel rum, weil es gab kein Café im Hotel. Und dann sind wir an so einer Baustelle vorbei und dann meinte ich ja zu dir, als wir die Bauarbeiter gesehen haben, das ist ein Leben.
Hm.
Arbeiten, sterben. Fertig.
So. Ja, Familie wahrscheinlich ein Jahr nicht sehen oder länger.
Länger. Ja. Also das sind, also Dubai ist eigentlich wie so ein großes Kreuzfahrtschiff mitten in der Wüste, ja, ohne dass es sich bewegt.
Das ist eine gute Metapher.
So, nichts ist echt. Alles ist zur Unterhaltung von Gästen und Fremden gebaut. Und im Prinzip ist es auch ultra schädlich, was dort gebaut wird. Also wie gesagt, Dubai hat als Stadt natürlich irgendwie eine Berechtigung. Aber sie muss eben nicht so gebaut werden. Also ich finde das auch so unfassbar unvernünftig, in Zeiten des Klimawandels, in Zeiten der Klimakatastrophe, so ein Ding sich in die Wüste
zu zimmern. Was hat die denn als, was hat denn Dubai als Stadt für eine Berechtigung? Also dann reden wir über Größe, ne? Also eine kleine Stadt als Posten, wo, also mit einem Hafen und irgendwie einem Flughafen.
Erdöl rausschleppen. So, warum musst du, also klar, die Emirate möchte auch an diesem kapitalistischen Zirkus teilnehmen und das meine ich eben mit diesen negativen Seiten, sie wollen eben auch Erfolg haben und sie wissen, dass Erdöl langsam nicht mehr beliebt wird, deswegen bauen sie eben so einen Tourismus-Hotspot dorthin. Mhm. Aber das ist so unvernünftig, das ist so ein bisschen so wie Elon Musk, der dann sagt, auf dem Mars werde ich erstmal Touristen empfangen.
Aber scheinbar ist es ja dann auch wie auf dem Aktienmarkt mit diesen Großstädten, ab einem gewissen Punkt. Wenn es so als die neue Hype-Stadt erklärt wird, kommen ja die Investoren und wollen mehr Kohle draus machen.
Ich hatte den gleichen Gedanken, als wir reingefahren sind und wir im Jill dabei begleitet haben, wie sie sich eine Eigentumswohnung kaufen möchte in Dubai, dass es, das Kaufen einer Eigentumswohnung in Dubai ja auch wie eine Aktie ist.
Ja, du wettest auf diesem Markt, also klar, am Schluss kannst du auch selber in der Wohnung wohnen oder sie zu einem Preis vermieten, der fair ist. Mhm. Aber ich glaube, das Ziel von jedem, der irgendwie Kohle verdienen möchte, ist eine Wohnung kaufen und sofort
für viel Gewinn
Maximalgewinn irgendwie vermieten oder verkaufen, um die Rendite oder die Zinsen wieder reinzukriegen.
Ich drehe mich mal ganz kurz zu Elisabeth, weil sie eine Aufgabe bekommt. Kannst du die Zeit beachten mit Abflug? Und ich glaube, wir fliegen um 8.45 Uhr. Das ist mein Stand, also gut, da haben wir noch genug Zeit. Über dir ist eine Uhr, da drüben. Okay, gut. Also ist wahrscheinlich Boarding in 30 Minuten. Martin seufzt jetzt innerlich, boah, noch 30 Minuten reden.
Kapitalismus.
Definition Wikipedia. Dein Kollege Flo hat das gleiche Problem. Das ist so lustig, weißt du, wenn wir beide wir reden ja wirklich sehr viel und sehr oft auch recht intensiv auf den Drehs, privat, aber sobald der Podcast-Kopfhörer aufsitzt, ist immer so, aber dabei, und beide seid ihr im Podcast genauso souverän wie ohne Podcast, denkt aber, ihr seid nicht souverän. Das muss irgendwie so ein Öffentlichkeitsding sein, dass man die ganze Zeit darüber nachdenkt, dass Leute einem ja zuhören, was man Schlaues oder nicht Schlaues sagt. Ja,
ich sag mal so, wenn ein Mikrofon mit Aufzeichnung vorm Mund sitzt, ja klar, steht immer was auf dem Spiel. Also innere Wahrnehmung, äußere Wahrnehmung. Wenn ich denke, ich sag jetzt gerade was Richtiges oder nicht, es ist schon aufgezeichnet.
Nein! Ist aufgezeichnet, auch das jetzt ist nein. Nein. Du kannst natürlich immer auch reinsagen in den Podcast, Kasper, bitte rausschneiden, was jetzt folgt oder was ich davor gesagt habe, was dazu führt, dass Kasper vor seinem Schnittrechner sitzt, lacht und es drin lässt.
Sehr gut.
Nicht, weil er faul ist, sondern weil wir diesen Uncovered-Podcast mit der Regel machen, nichts zu schneiden. Am Anfang, weil wir faul waren und in so ganz klein und kleines Team und mittlerweile, weil das irgendwie, ich mag einfach auch in Gesprächen die Fehlerhaftigkeit meiner eigenen Person und die Fehlerhaftigkeit auch meines Gesprächspartners. Also wenn man was Dummes sagt, dann sagt man eben was Dummes. Mhm. Dann schneide ich es nicht raus und ich muss dann eben dafür gerade stehen, wenn ich was Dummes sage. Mhm. Und ich stehe dafür dann auch gerade.
Das hat ja, also lasst ihr ja die ganze Firma ja auch bei Uncovered zu, ne?
Ja.
Diese Fehlerhaftigkeit an bestimmten Stellen. Also jetzt nicht Fehlerhaftigkeit im Sinne inhaltliche Fehlerhaftigkeit, sondern dass wir haben damit angefangen, dass das Team reingeschwenkt werden muss an manchen Stellen. Da würden andere Leute das rausschneiden irgendwie aus dem Film.
Ja, ich glaube, damit man auch sieht, das ist halt, also jeder macht Fehler, wirklich jeder Mensch macht Fehler und damit man auch sieht, dass das, was wir machen, menschlich ist so. Und nicht das Produkt von Studium, das Produkt von einer Ausbildung, das Produkt von Erfahrung, sondern einfach so auch von Neugierde oder eine dumme Frage stellen oder eine dumme Antwort geben. Das gehört ja einfach alles mit dazu.
Ja.
Und ich fand das immer sehr reizvoll, den Leser oder den Zuschauer an diesem Produktionsprozess teilhaben zu lassen, um ihm auch eben so wie so ein Siegel zu geben, was die Glaubwürdigkeit betrifft. So, wir hatten zum Beispiel jetzt im Interview, da haben wir auch beide drüber gesprochen, meine Interviewpartnerin hat an einem bestimmten Punkt des Interviews etwas sehr Krasses erzählt und den Satz gesagt, das erzähle ich eigentlich niemandem. Mhm. Und wir beide haben dann darüber gesprochen, wie erklärt man dem Zuschauer, dass sie es gerade mir und dem Zuschauer erklärt und erzählt. Also was würdest du als Kameramann, wie kriegt man das hin oder als Konsument von Dokumentationen?
Ja, das ist wirklich etwas, was mich in Dokumentationen beschäftigt. Also da kommt sofort dieser Begriff, den alle kennen und der alle nervt, Authentizität. Man versucht ja im Dokumentarfilm immer mit der Kamera, aber auch mit dem Schnitt, die möglichst hohe Authentizität zu erzeugen, damit nicht der Zweifel aufkommt, es sei in irgendeiner Weise gestellt oder irgendwie bezwungen, die ganze Sache. Und tatsächlich, glaube ich, passiert es recht schnell, dass in gesetzten Interviews, die auch noch mit zwei oder drei Kameras funktionieren, man immer den Zweifel hat, ob das jetzt irgendwie da, ob da was fehlt dazwischen und deswegen kommt es jetzt zu einer krassen Aussage und so weiter. Bei uns war es ja nun so, dass es durch zwei Tage getrennt war. Also in dem einen Interview hat sie gesagt, stopp, und wir haben gestoppt und hat ausgepackt und am nächsten Tag haben wir weitergemacht mit genau diesem Teil, was schon allein sagt, dass da eine Lücke dazwischen ist, eine Entscheidungslücke auch irgendwie. Aber ich finde halt am allerstärksten, wenn man das Gefühl hat, die Szene geht schon eine ganze Weile, also man folgt jemanden eine ganze Zeit schon mit der Kamera, man ist an dem Ort, in der Situation und da öffnet sich was, da kommt was raus. Und das ist, glaube ich, das, worauf ich total gerne Fokus lege in der Handkameraarbeit. So lang wie möglich spüren, dass da ein Impuls, man sagt, glaube ich, einen Beat gibt, dem man folgen kann. Und wenn darüber hinaus noch der Mund aufgemacht wird und irgendwas Starkes rauskommt, ich glaube, das ist so ein bisschen Gold für einen Dokumentarfilmer, das zu erwischen oder das in dem Moment da zu sein und genau, nicht alles bloßzustellen, nur weil man gerade mit einer großen Kamera da rumläuft.
Wie hast du denn die Interviews wahrgenommen mit Jill? Also vielleicht erzählen wir noch kurz was über Jill. Wie sagt man das? Wenn man Jill sieht, rattert, ist es kaum zu vermeiden, dass fast jeder Mensch, der auf sie trifft, so Vorurteile abrattert. Also Jill ist eine große, attraktive, blonde Frau, die sehr viel Wert darauf legt, dass jeder, der sie sofort sieht, genau diese drei Attribute wahrnimmt. Groß, attraktiv und blond.
Darauf legt sie extrem Wert.
Das ist ihr sehr wichtig.
Man kann gleich dazu sagen, sobald eine Kamera auf sie gerichtet wird, verändert sie die Haltung und die Pose. Also das ist ganz automatisch. Sie lächelt, dreht das Gesicht ein. Das heißt, genau, sie hat da Kontrolle über ihre Außenwirkung.
Und als ich mit Jill gesprochen habe, hatte ich beim ersten Interview in Berlin das schon das Gefühl, irgendwas ist dort. Da ist irgendein Hintergrund, da ist irgendeine Geschichte lauert in dieser Person. Und dieses Interview am Pool, also ich kriege nicht oft eine Gänsehaut in Interviews. Da hatte ich eine. Wie hast du das Gespräch wahrgenommen?
Genau, also ich hatte ja schon öfter in den letzten 4-5 Jahren Protagonisten, die sich entwaffnet haben, die Sachen aus ihrer Vergangenheit erzählt haben oder aus dem Jetzt, die Geheimnis bleiben sollten oder einfach die zu krass waren für unsere Normalität. Und auch immer mal wieder bin ich während des Interviews dann total sentimental geworden, auch mal geweint. Aber diesmal war es so, hatte auch diesmal kleineres Equipment mit, dass ich sehr genau zugehört habe die ganze Zeit. Also ich habe mich wenig um die große Kamera kümmern müssen, wie ich sie gerade halte oder irgendwas, sondern ich hatte eine kleine Kamera in der Hand und konnte eigentlich gleichzeitig Jill angucken und filmen. Und das hat mich auch voll reingezogen in ihren Redeflow, sodass ich eigentlich völlig überzeugt davon war, wie sie ihr Leben jetzt beschreibt und wie sie dann merkt, okay, Tilo stellt mir Fragen und ich komme an meiner Vergangenheit gar nicht vorbei. Die Vergangenheit gehört zu mir auch so sehr, ich sie eigentlich abschneiden möchte, weil ich sie als schwach empfinde. Und das ist ja in diesem Interview, was du dahin geführt hast, dazu gekommen zu sagen, naja, aber was musst du denn abschneiden in deinem Leben? Es gehört ja zu dir. Wovor hast du eigentlich Angst? Und ich war da voll ergriffen von dieser Dynamik, von dieser Dramatik, die sich da aufbaut. Also bei mir ich fand das überzeugend in jeder Hinsicht.
Es ist auch so dieses, so was sie dann auch uns erzählt hat, worüber wir jetzt tatsächlich nicht in dem Podcast sprechen, was es war, das kommt dann in dem Film.
Ja.
Das hat mir echt so den Boden unter den Füßen weggezogen. Und wir haben dann auch überlegt, später im Auto, als wir dann alle nach Hause gefahren sind, also wir drei, das Team, woran das liegt. Und ich glaube
einmal, man muss es ein bisschen abstrahieren, es geht um was sehr Existenzielles in ihrer Vergangenheit.
Es geht um Leben und Tod, so genau, viel kann man sagen.
Im Kontrast zu dem, wie sie jetzt lebt, steht. Und das, ja.
Und wir haben uns, also ich hatte das Gefühl, das trifft einen so, weil sie einem so nah ist, weil sie so fast so alt ist, also wir sind so, sie ist irgendwie 32, du bist 35, Elisabeth ist auch 32, ich bin 40, ich gehöre dazu. Und man fühlte sich so, als wenn man so eine Gruppe von Freunden ist und ihr ist was Krasses passiert und du, das war so nah. Also man hätte sich vorstellen können, dass das auch den eigenen Freunden passiert. Und deswegen hat es mich auch, glaube ich, so getroffen. Weil sie lebt auch wirklich in einem absolut überschwänglichen Luxus.
Na, das Interessante ist eigentlich irgendwie, ein bisschen verstehe ich, was du sagst. dass man man hat so auf einer Wellenlänge gequatscht, obwohl wir aus völlig verschiedenen Einkommenssituationen und Lebenssituationen kommen. Aber man hat sich so verstanden. Und das war dann schockend. Aber was ja komisch ist, was sie schildert aus der Vergangenheit und um was es da geht, hat ja null mit unserer Geschichte zu tun. Haben wir ja kaum Kontakt zu, kaum Erfahrung mit. Und ist einfach das Gegenteil von dem, was wir von ihr jetzt sehen können. Und das ist ja eigentlich total fern, diese Vorstellung. Und trotzdem war es in dem Moment für uns, die zugehört haben vor Ort, sehr, sehr ergreifend, weil die Art, wie sie es geschildert hat und wie weit sie inzwischen davon weggekommen ist, die alte Jill zu sein, das war, glaube ich, fast unbegreiflich, aber man musste es ihr glauben, weil, wie soll ich sagen, weil sie, es gab auch gar keinen Grund, sich da was auszudenken.
Ja.
Sie wollte es ja eigentlich auch vor uns verbergen. Also das war schon allein die Wahrheit genug, zu sagen, ich will es gar nicht vor der Kamera erzählen. Das hat ja eigentlich den Anker gesetzt, zu sagen, okay, dann müssen wir jetzt mal kurz stoppen, worum geht's eigentlich, was ist die Wahrheit?
Ja. Und dann hat sie es uns erzählt und dann haben wir sie gefragt, ob sie nicht überlegen, weil die Geschichte, die sie, also ich dachte ja so, dass sie irgendjemand vermöbelt hat oder irgendwie so.
Das ist auch der Punkt, sie hat mit keinem einzelnen Attribut angegeben. Man hätte auch aus der Vergangenheit mit einem Attribut angeben können. Ich habe das und das gemacht, da war ich ja richtig cool. Nee, der ganze Block Vergangenheit, Mauer vor, abgeschlossen und dann geöffnet, komplett. Das hat einfach, kam wie eine, ja.
Es war so schwallartig. Das kam mir dann auch alles dann. Also sehr detailliert wurde uns das dann auch erzählt. Und dann haben wir sie gefragt eben, ob sie uns das vielleicht doch erzählen möchte, weil wir dann auch überzeugt waren davon, um sie zu verstehen, um dieses ganze Leben zu verstehen, das sie gerade lebt, wäre diese Geschichte sehr, sehr, sehr wichtig. Und das ist ja im Prinzip nichts, wofür man sich schämen muss.
Ja. Elisabeth hat das Wort entwaffnend mit reingebracht und wir haben es ihr auch gesagt, das ist ja eigentlich entwaffnend. Dir kann danach keiner mehr eine Geschichte ausgraben und dich irgendwie mit dem Finger auf dich zeigen und sagen, hey, bei dir war es ja so und so. Sondern du verbreitest deine Wahrheit und damit bist du eigentlich stärker und nicht schwächer.
Und dann haben wir einen Roadtrip gemacht am nächsten Tag. Wir haben uns um 9.45 Uhr getroffen, sind zusammen ins Auto gestiegen. Die Sonne war so heiß, also die Voraussage war 37 Grad. Wir hatten dann als Maximum 38 Grad an dem Tag, dass ich mich sogar eingecremt habe. Denn wie mein Kollege Jenke von Wilmsdorf bei ProSieben gesagt hat, das Produkt seiner Haut ist die unvernünftige Sonneneinstrahlung, habe ich einfach einen Schreck bekommen und dachte, okay, ich creme mich jetzt auch mal ein bisschen mehr ein und habe mich angefangen einzucremen. Und dann sind wir losgefahren und das Besondere daran war, dass ich große Schwierigkeiten hatte, Sehenswürdigkeiten zu finden, wo man mal so ein bisschen Ruhe hat, wo man hinfahren kann. Also weil in Dubai gibt es, ich habe dann so abends überlegt, was kann man machen? Und du kannst halt in Dubai, gehen Sie Kamelreiten in der Wüste mit einem luxuriösen Mittagessen. Fahren Sie mit Quads durch die Wüste mit einem luxuriösen Essen in der Wüste. Fahren Sie mit einer Yacht mit einem luxuriösen, ist alles immer sowas. Also du kannst eigentlich kaum was alleine entdecken. Und dann habe ich gefunden, dass es eine schöne Straße durch ein Gebirge, ein kleines, gibt, die von der deutschen Firma Strabag gebaut wurde, worauf man sehr stolz ist, in Dubai und scheinbar auch bei Strabag. Und diese Straße gilt als die schönste Straße der Welt. Wir sind schon sehr viele Straßen gefahren, die nicht das Attribut haben, schönste Straße der Welt, und ich würde sagen, die waren alle schöner als diese Straße.
Also sogar in Brandenburg, die, wie heißt denn diese?
B96?
Die hatte aber auch so einen Namen, auch so die schöne
Allee der Einheit? Das ist aber eine Autobahn.
Es gibt so eine ganz tolle, so eine Landstraße, die hat auch so einen ähnlichen Titel und die ist 10.000 Mal schöner als die schönste Straße.
Bei Brandenburger Straßen habe ich immer das Problem, dass alle 100 Meter so ein weißes Kreuz am Baum steht. Da werde ich dann immer so ein bisschen rausgerissen aus dieser schönen Landschaft.
Ja, wir sollten sie alle abmontieren, damit man sich da wieder wohlfühlen
kann. Ja, also weg damit. Nee, aber diese weißen Kreuze haben eine wichtige Funktion. Ich bin kein Raser, aber es wird sehr viel gerast. Also ich fahre sehr oft die B96 entlang und das ist schon irre, wie die Leute da, was die für waghalsige Überholmanöver sich erlauben, an Sattelschleppern vorbei und auch an mir. Ja. Und ich bin ja ein sehr schlechter Überholer, was wir auch auf dieser schönsten Straße der Welt gezeigt haben. Die war sehr leer. Vor mir fuhr ein Betonmischer. Folgendes Gespräch haben Martin und ich geführt. Betonmischer. Faszinierendes Auto, oder? das haben wir woanders geführt, aber es passt da auch hin. Und ich habe sehr lange gebraucht, um den zu überholen, bis er langsamer wurde, mir einen Blinker gesetzt hat. Ich kann ihn jetzt auf dieser leeren Straße überholen. Und
ja, lass uns zurückkommen zu...
Genau, zu diesem Roadtrip.
Ja.
Und die Landschaft ist ungefähr... Hast du Star Wars mal gesehen?
Ja, klar.
Tatooine.
Stimmt, mit so einem Graufilter davor oder Blaufilter davor wäre das Genau, so, Star Wars Planet
gewesen. Ja, so ein Star Wars Planet. Und dann sind wir so eine ganz lange, sehr schnörkelige Straße hochgefahren. Dann hatten wir Angst, dass es kein Restaurant gibt. Und dann haben wir dort ein Restaurant gefunden, also eine Außengastronomie. Nationalgericht im Übrigen von Dubai haben wir dann gelernt. Pizza und griechischer Salat. Also köstliche arabische Speisen. Und haben dieses Gespräch auch nochmal eine Stunde dort geführt. Und dort hat sie dann auch, darüber müssen wir gar nicht mehr so viel reden. Eigentlich wollte ich nur wissen, wie es für dich eigentlich mal war, so einen Roadtrip zu machen für ein Interview. Weil das aus dem Gespräch würde ich ungern zitieren oder irgendwas erzählen, weil das auch sehr besonders war.
Gut, weil wir haben geschwiegen auch eine Zeit lang im Auto.
Und es hat mich nicht gestört.
Ja.
Das fand ich ziemlich krass. Also ich habe auch irgendwann aufgehört, ich habe es glaube ich einmal gesagt, zu Jill, dass ich Angst habe, ihr nicht genug bieten zu können, als jemand, der so viel Geld wie sie hat und so viel Abwechslung und Unterhaltung und dann so eine staubige Straße entlangfahren als...
Vielleicht ist das der Knackpunkt, weil du vorhin meintest, wie Freunde, wie auf Augenhöhe. Jill konnte uns ab der ersten Minute vermitteln, dass wir, wenn sie ja sagt und ihr dabei sein dürft, sind wir willkommen und sie akzeptiert uns komplett so in diesem Rahmen, wo wir das machen. Und das hat sie auch für, also sie hat gesagt, sie hat den ganzen Samstag Zeit und so saß sie hinten im Auto mit uns anderthalb Stunden drin und mal wurde nichts gesagt eine Zeit lang und da musste sie auch nichts sagen und hat entspannt. Ich glaube, vielleicht war das für sie auch echt mal ganz gut, weil sie sonst so viel arbeitet.
Und performt.
Und so viel vom Handy, genau, sich vom Handy irgendwie begibt oder vom Rechner und Sachen macht und so einfach mal das Dubai, von dem sie so schwärmt, nochmal von der anderen Seite kennenlernt. Auch eigentlich eine schöne Metapher. Er hat sich ja von der anderen Seite auch nochmal gezeigt. Und ihr schönes Dubai, wo alles immer bling-bling ist.
Das könnte man visuell auch so erklären.
Ja, fährt sie halt in so eine Wüstenlandschaft, wo kaum Leute sind und hat vielleicht nochmal mehr Impuls bekommen zu sagen, okay, ich will was erzählen über meine Vergangenheit.
Mein Lieblingssatz außerhalb eines Interviews von Jill Hardiner an diesem Tag war, als ich sie gefragt habe, sie besitzt ein Lamborghini. Sie konnte sich von den Einnahmen ein Lamborghini leisten. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie ihren Lamborghini, wenn sie mal vollständig nach Dubai zieht, mit nach Dubai nimmt. Daraufhin sagte sie, ich kaufe mir dann einfach hier einen neuen. Das ist auch so. Und das Geile ist, also so, sie kommt aus Thüringen. Das ist so, ich habe auch zu ihr ganz oft gesagt, du hast so Wünsche, von denen ich nicht mal wusste, dass man sie sich wünschen kann. Mhm. Also so, das ist so, wo kommt es her? Weil sie kommt eigentlich aus sehr einfachen Verhältnissen. Wo kommen diese Wünsche her? Wer diktiert dir diese Wünsche? Dass man eben eine Wohnung in Dubai haben möchte, dass man sich ein Lambo kauft, dass man sich irgendwie, dass man investieren möchte, dass man irgendwie sein Reichtum vermehrt. So, wo, das habe ich, also...
Ich verstehe auch nicht, warum das so klare Formulierungen werden. Das raff ich auch nicht so richtig. Also warum es ein Modell ist, warum es ein Privatjet sein kann, warum es die und die Wohnung mit den und den Attributen ist und nicht einfach, als nächstes brauche ich einfach eine Wohnung, weil das macht einfach Sinn für das und das und so, aber welche Wohnung ist mir jetzt auch erstmal egal, ich besichtige mir ein paar. Also es ist ziemlich konkret und ich glaube, es hat was damit zu tun, dass in dieser Businesswelt es ganz wichtig ist, dass du schnell Entscheidungen triffst und von dir selbst davon überzeugt bist und gleichzeitig allen immer sagst, dass das der richtige Weg ist.
Ja.
Wie so einfach stolz drauf sein, dass man das und das jetzt fertig hat und sagt, guck mal, das habe ich fertig, das habe ich so gemacht und super. Und das haben ja viele Businessleute, diesen Zwang zu berichten, wie gut sie Dinge eigentlich hingekriegt haben. Ist ja auch immer ein bisschen Risiko dabei. Und vielleicht hat Jill das so zur Perfektion gebracht. Als nächstes einen zweiten Lamborghini. Das ist ihr interner 5-Jahres-Plan.
Das Geile auch ist, dass sie die Wohnungsbesichtigung, die hat die Wohnung so gekauft, so wie ich Mairübchen kaufe. So. Ja, ich nehme jetzt 3 Mairübchen, ist mir jetzt auch egal. Wenn eine davon gammelig ist, dann schmeiße ich die eine Mairübe eben weg, wenn ich meinen Kohlrabi, ist im Übrigen mein Lieblingsgericht seit einem Jahr.
Kohlrabi?
Kohlrabi und Mairübchen kleingeschnitten mit so einem feurigen Gewürz, was ich mir rüber mache.
Mhm. Was ist denn das für ein feuriges Gewürz?
Crack. Das heißt, es ist irgendwie so eine Gewürzmarke, die ich bei meinem Edeka mal entdeckt habe im Gewürzregal. Das heißt Caribbean Jerk.
Ich glaube, von Kräuterkühne oder was?
So, ja. Und ich glaube, da sollst du eigentlich mit Fleisch einpacken. Aber ich mache mir das gerne an Kohlrabi und Mairübchen ran. Das ist irgendwie so scharf. Und ich muss immer niesen, wenn ich es auf das Essen raufmache.
Wie schön. Klingt eine ganz tolle Essenssituation also, mit dir.
Mairübchen, Kohlrabi, Caribbean Jerk und Popel. und genau so kauft sie eben auch Wohnung. So,
ja.
Das hat mich echt beeindruckt, weil so eine Wohnung ist ja auch einfach teuer.
Ja,
würdest du dir eine Wohnung in Dubai kaufen?
Es geht auch um viel Risiko, muss man sich vormachen, irgendwelche Immobilien, die gebaut werden und wo man was kauft, ist auch immer ein Risiko. Also, was war deine Frage gerade?
Mach mal die Frage, stelle ich mal anders. Nehmen wir mal an, du hast das Lieblingsspiel, Forscher haben herausgefunden, so beginnen ja die größten Lügen der Welt. Forscher haben herausgefunden, dass das Reden über einen möglichen Lottogewinn genauso glücklich macht wie der Lottogewinn. Mhm. Ich hätte gerne gewusst, wie diese empirische Studie mit mehr als 1000 Teilnehmern gemacht wurde. Egal. Mhm. Wenn du 100 Millionen Euro gewinnen würdest, wenn du 100 Millionen Euro erwirtschaftet hättest mit deiner Arbeit als Kameramann, mhm, was kaufst du dir? Was würdest du, und auch an den liebe Hörer, liebe Hörerinnen, was würdet ihr mit 100 Millionen Euro machen? Schreibt es mir unten rein in die Kommis.
Also ich habe zwei Kinder. Auf jeden Fall würde ich einen Teil anlegen, beiseite legen. Also anlegen sollte jetzt nicht heißen, es soll wachsen. Ich würde es irgendwie beiseite legen. Ein großer Teil würde Sinn machen. Ich bin selbstständig fürs Alter und die Kinder zurückzulegen.
Und dann nehmen wir mal an, du legst jetzt 25 Millionen Euro fürs Kinder und die Alter zurück. 75 ja. Millionen Euro sind übrig. Musst du dann noch selbstständig sein? Ich meine, von 75 Millionen Euro kannst du ja leben und du musst es nicht mal investieren in Aktien, in irgendwas. Ja. Du kannst einfach verbrauchen.
Ich weiß, dass ich vor 10 Jahren mal irgendwie, hat ja jeder mal so ein Gespräch, da auch schon mal auf was gekommen bin. Aber ich glaube, es ist auch schon wieder alles ungültig und uninteressant. Ich komme jetzt nicht so schnell auf was. Ich weiß, man kann mit Kohle vielen, vielen Leuten ganz toll helfen, Organisationen, Institutionen helfen, wenn man es selber nicht braucht, das Geld. Also man kann tatsächlich einen Teil von weggeben, wenn man merkt, ich werde das nicht ausgeben können. Und also ausgeben kann man es immer, aber würde keinen Sinn jetzt für mich machen, Lamborghini und ein paar Eigentumswohnungen zu kaufen. Also klar, es gibt dieses Modell des Grundeinkommens, wo man Geld reinspenden kann, was total genial ist, weil du plötzlich das aufteilst auf ganz, ganz viele und das über eine Organisation organisiert.
Mhm. Glaubst du, man bleibt so, wenn die 100 Millionen Euro auf dem Konto sind, dass man dann genau solche altruistischen, sozialdemokratischen
Gedanken behält? Ich befürchte nicht.
Ja, ich auch.
Befürchte nicht. Ich befürchte, man stirbt an Scham auch gegenüber den anderen, sobald man dem freie Zügel lässt und einfach Dinge kauft, die jetzt einem so naheliegend sind. Ja, dann will ich in den Urlaub fahren, dann kaufe ich mir jetzt halt einen Bus für 500.000 Euro, der alles drin hat, der ist groß. So. Oder reist nur noch First Class, weil man es kann. Ich glaube, das verschreckt ganz viele Menschen. Und weiß ich nicht, muss man entscheiden. Kann ich dir gar nicht, ehrlich gesagt, will ich dir das gar nicht einfach so beantworten, weil ich keine Erfahrung mit diesem Gefühl habe, unendlich viel Kohle zu haben. Weil auf was komme ich als nächstes danach? Warum sollte ich mir noch einen Arsch aufreißen zu arbeiten oder so?
Hattest du mal was im Überfluss?
Nochmal?
Hattest du jemals irgendwas im Überfluss?
Zeit. Ich hatte tatsächlich Zeit, um mich zu entwickeln. Ich konnte Musik machen. Ich hatte Zeit, um viel Musik zu machen. Ich habe jetzt Zeit, mit den Kindern viel zu machen. Und also das hatte ich einen Überfluss. Aber Dinge oder ich hatte Zeit zum Computerspielen zum Beispiel ganz viel. Ich habe wahnsinnig viel gezockt auch. Das würde ich jetzt Überfluss betrachten. Ich musste nicht. Ich musste nicht gezwungen werden, irgendwie Sachen zu machen, nur weil meine Linie, Lebenslinie, Karrierelinie irgendwie vorgegeben ist von jemandem oder so. Oder ich mir die selber vorgebe.
Hat dieses Leben abstrahier mal Jills Leben. Nicht, dass du irgendwie Lambos hast in Dubai, aber diese Freiheit, von der sie auch immer erzählt hat, das zu tun, was sie möchte, das macht sie glücklich. Mhm. Hast du das nachvollziehen können und war das für dich dann auch ein Moment, wo du sagst, das möchte ich eigentlich auch?
Nee, das habe ich nicht nachvollziehen können. Ich glaube, man ist da ziemlich verblendet in diesem Business-Modus. Wenn es darum geht, das Geld zu halten, was man hat, Angst davor hat, das zu verlieren und noch schlimmer, immer steigern zu wollen. Ich glaube, es ist ein ziemlicher Strudel, ein Sog, der dich dazu zwingt, weiterhin Leistung zu erbringen, nicht rücktreten zu können, weil du auch gegenüber deinen anderen Business-Menschen und auch Freunden, das ist ja dann, glaube ich, ein Ding insgesamt, Gewissensbisse hast, dass du nicht gut genug, schnell genug bist und so weiter. Also wenn man das so schnell, wie sie sich erarbeitet hat, diesen Reichtum, kann das nur eine dunkle Seite geben, wo man sich noch nicht damit beschäftigt hat, was denn mal ist, wenn das alles nicht da wäre. Also was mache ich dann? Wer bin ich dann? Nee, das kann ich tatsächlich nicht glauben, dass das Nonplusultra ist und alles gut ist. Aber auch nicht schlimm. Ich finde das voll okay, wenn einer in einer Lebensphase ist, wo er das einfach noch nicht sieht, nicht das Umfassende dahinter. Wird eine andere Lebensphase geben bei ihr oder bei anderen, wo das zutage kommt, dass das nicht alles sein kann.
Wir standen ja gestern Abend vorm Hotel und haben darüber gesprochen, wie kapitalistisch ist eigentlich jeder von uns Einzelne. Und dann haben wir eigentlich alle drei von uns gesagt, eigentlich sind wir es nicht. Irgendwann unterhielten wir uns weiter, dann sagte Elisabeth, ach, vielleicht bin ich doch ein bisschen materialistisch. Oder ich gucke gerade zu ihr rüber, sie nickt. Und ich meine, letztendlich können wir uns von dem auch gar nicht befreien. Und so auf dem Niveau, auf dem wir leben, fühlt sich das auch irgendwie gerecht an. Dabei hast du ja gestern erzählt, irgendwie du hast 6 Apple-Produkte, wahrscheinlich habe ich 12 Apple-Produkte.
Ja, ich wollte gerade auch noch hinzufügen, natürlich würde ich was beiseite legen und dies und das, aber ich würde mir natürlich auch als nächstes nicht mehr das gebrauchte iPhone oder das alte iPhone kaufen, sondern wenn ich ein neues Handy kaufe, würde ich sagen, ja, dann nehme ich halt einfach das Neueste, weil ist ja klar, ich muss jetzt nicht mehr drüber nachdenken. Und das ist, glaube ich, das Ding, was jedem passiert, wenn er ein bisschen mehr Kohle hat. Der fängt nicht mehr an, sich damit zu beschäftigen, wie kriege ich denn das, was so ähnlich ist? Aber bloß nicht zu viel dafür ausgeben, weil das ist ja auch schlecht, sondern wie es in meinem Maßstab ist und so weiter. Und das vergessen die Menschen mit viel Kohle. Das ist denen völlig wurscht. Das wird für alles das Maximum, was geht, Geld ausgegeben.
Eine Frage aus dem Interview will ich zitieren. Ich habe sie gefragt, ob sie, wenn sie ihre Übergangsjacke im Sommer anzieht, im Frühling, wenn sie da 50 Euro drin findet, ob sie sich darüber noch freuen kann. Weil ich glaube, jeder von uns dreien freut sich, jedes Frühling freue ich mich über einen 50-Euro-Schein.
Riesig.
Oder einen 20er.
Ein 20, super.
Ja, also es ist ein richtig geiles Gefühl. Dieser 50er oder 20er gibt sich aus wie ein Weihnachtsgeschenk. So, yes. Und Jill meinte so, nee. Nee. Und ich meine, da war dann auch die Zusatzfrage war, findest du vielleicht 50.000 Euro in deiner Jacke? ich bin kein Cash-Typ. was auch eine coole Antwort ist, aber wahrscheinlich hebt man einfach nicht 50.000 Euro ab und legt sie in die Jacke. Jetzt habe ich die Frage vergessen, die ich dir dazu stellen wollte. Ach so, mit den iPhones. Ja, zum Beispiel, ich glaube, das ist dann auch so, man wird dann auch irgendwann, verliert man so ein bisschen, ohne das als Vorwurf zu meinen, diesen Bezug zur Wirklichkeit.
Das ist so.
Du kaufst dann wahrscheinlich für deine Freunde auch das neueste iPhone, weil du willst nur iMessage benutzen und nicht WhatsApp.
Ja, und du willst wieder deine Gemeinschaft haben, die für dich Sinn ergibt und du meinst, dass es für andere auch Sinn ergibt. Und das ist ja das, was die Leute, die ein normales Einkommen haben, eben ja verteidigen wollen, wenn sie sagen, ich brauche jetzt kein neues Gerät, weil gleichzeitig kann ich es mir auch nicht leisten. Es wäre Quatsch, sozusagen zu viel auszugeben. Also nehme ich ein gebrauchtes oder eine Version drunter und so weiter, weil es nun mal für die meisten die Realität ist. Für nur sehr wenige ist es die Realität, immer das Beste nehmen zu können oder nur sehr Gutes.
Und das Geile ist, dass der Kapitalismus, auch wertfrei jetzt gesagt, es schafft, dir einzureden, egal ob arm oder reich, dass das Neueste immer das Beste ist.
Ja,
es ist doch viel vernünftiger eigentlich zu sagen, ich nehme ein gebrauchtes, refurbished.
Genau.
Ich nehme das Modell davor, so ein Apple, zum Beispiel als Beispiel von Apple, die machen das ja total clever. Die verkaufen ja alte Telefone neu. Es kommt ja dann, als dieses iPhone 5 oder so rauskam, das war ja eigentlich das iPhone 4, einfach nur in der gleichen Formfaktor. Das war irgendwie das Gleiche in grün. Nur, dass sie es einfach ein bisschen neues Display raufgepackt, aber die Technik ist die gleiche. Mhm. Und sie haben das erkannt und können sogar eine Zweiklassengesellschaft als was Tolles vermarkten.
Ja.
Es ist total irre, oder?
Ja, es ist fast schon verbrecherisch, aber leider kann man das nicht so, kann man die Anklagepunkte dazu nicht verlesen.
Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal betonen, ich bin immer noch kein Kommunist. Ich bin immer noch von Herzen und Überzeugung Sozialdemokrat. Aber ich muss zugeben, und in Dubai wird einem das sehr deutlich, wenn man aufmerksam durch diese Stadt läuft, so geht's nicht weiter.
Ja.
Nicht nur wegen der Klimakatastrophe, sondern auch mit dem Anspruch des Menschen von dem, was wir von dieser Erde verlangen. Wir können nicht aus der ganzen Welt in eine Wüste, in der es 50 Grad am Tag hat, fliegen, durch eine Mall laufen, die so groß ist wie ein Berliner Stadtbezirk und runtergekühlt wird auf Berliner Frühling und Produkte kaufen, die auch um die ganze Welt geflogen sind, damit ich sie mir da kaufen kann.
Ja, die ist auch in Berlin übrigens.
Ja, also so ein H&M habe ich auch in Berlin.
Das Traurige, es gibt in diesen Malls die ganzen Flagship-Stores halt wie überall. Und
das ist echt krass.
Und dass da keine Bäume wachsen würden eigentlich in der Wüste, dass da jedes kleine Pflänzchen, was ein grünes Blatt trägt, krass bewässert werden muss. Das ist auch eine sehr, sehr weirde Entscheidung, sich dafür zu entscheiden, in der Wüste Pflanzen erfolgreich anzupflanzen, die schön gedeihen sollen.
Und ich glaube, deswegen wird diese schönste Straße der Welt, war ja sehr wenig befahren.
Ja.
Ich glaube, die Menschen, die in Dubai leben, fahren diese Straße nicht, weil sie daran erinnert werden, wo eigentlich sie sich befinden.
Mhm.
nämlich in einer sehr, sehr trockenen Wüste, wo Ziegen eigentlich nur leben können und Hirten.
Vielleicht hat man sie deswegen schon zur Straße der Welt getauft, ne?
Um die Leute zu verarschen?
Ja, um wirklich wieder so einen Gedanken in den Kopf zu pflanzen, dass das super hier ist auf der Straße. Und das ist, genau, das ist der Nabel zur der Dubai-Stadt ist, wo alles ja noch viel schöner ist, weißt du?
Das ist so ein bisschen so, das ist eigentlich, im Prinzip ist diese schönste Straße der Welt das Südbrandenburg Brandenburgs. Ja. Wenn Leute sagen, Brandenburg ist so wunderschön, sage ich immer, dann fahr mal nach Südbrandenburg. Ja. Fahr mal in die Lausitz. Fahr mal nach Jüterbock. Felder und Sand. Aber das hat auch mit uns allen was, es war sehr, also ich finde, diese Fahrt hat mich auch total, also ich war dann auch wirklich, ich war zwar fertig abends, aber ich war nicht gestresst. Ich war so, irgendwas hat es mit einem gemacht, dieses auch aus dieser Stadt rauszugehen. Wir sind ja dann noch in die Mall am Abend, fällt mir gerade ein, um ein letztes Bild von ihr zu machen.
Genau.
Und da war ich ultra fertig. Also das machen wir jetzt noch als Abschluss, weil wir müssen nämlich gleich ins Flugzeug. Das war krass. Das war auch mein erster Mall-Besuch seit anderthalb Jahren im Übrigen. Mhm. So mit Menschen.
Meiner auch.
Mhm. Und ich dachte mir so, ich habe dann auch gesagt, ach geil, ich hole mir jetzt einen neuen Air Max 90. Wenn ich schon mal hier bin, dann hole ich mir einen Schuh. Und dann bin ich in diesen riesigen Nike-Store gegangen und da waren auch wirklich zwei Air Max 90, die ich toll fand, die ich mir auch gekauft hätte. Und ich stand vor dem Regal und hatte das Gefühl, ich habe in den letzten anderthalb Jahren verlernt, was die Befriedigung ist, diese Kurzzeitbefriedigung, die Shopping, warum Shopping überhaupt funktioniert, bei einem auslöst.
Wie wunderbar.
Wir standen alle drei, standen wir da in dieser riesigen Mall und haben gesagt so, ich empfinde gar nichts.
Ja, ja, ich weiß, da dieser Spieleladen auch mal so durchspaziert, da gibt es ja tolle, lustige Goodies und man guckt sich es an, aber genau wie du es meintest bei deinen Schuhen, ich habe keinen Impuls.
Ja.
Man guckt so ins Leere, man guckt so in bunte Produkte und denkt so, ja, so what? Und man will sich nicht mehr, ich wollte mich nicht mehr stressen lassen mit irgendeiner Auswahlmöglichkeit.
Ja.
Hatte keine Lust zu sagen, das oder das? Ach, das ist ja auch ein ganz gutes Angebot.
Also mein Konsumspektrum ist angepasst an den Edeka gegenüber.
Eigentlich super.
Also so, ja, es gibt halt zwei Sorten Nudeln und nicht 4000.
Eigentlich total geil. Ja, voll entspannt.
Ich frage mich, ob das vielen Menschen so geht. Also ob die jetzt durch die Pandemie verlernt haben, aus dieser massiven Auswahl von Dingen, die man nicht braucht, etwas auszuwählen, was man denkt, was man braucht.
Naja, immerhin, sie haben Kaufland haben sie noch offen gelassen. Das ist ja auch wie, fast schon wie so eine Mall mit so vielen Produkten, die man alle nicht braucht.
Ich friere immer im Kaufland.
Tschüss. Und man ist auch immer in der unteren Etage im Keller. So fühlt man sich wie, als könnten sie die Schotten dicht machen. Da ist das Ding ein Bunker.
Also wenn Apokalypse in Berlin ausbricht, wirst du meinen Vater treffen, der auf einem Pferd reitet und Hamster erschießt, um seine Familie zu ernähren. Und du bist unten in dem Kaufland-Bunker. Das ist eine...
Du hast ziemlich oft diese Apokalypse-Geschichte. Da müssen wir nächstes Mal drüber reden.
Ich habe im Übrigen, was ich dir gar nicht erzählt habe...
Das geschrieben?
Ja.
Wirklich?
Ja, ich habe es geschrieben.
Kannst du nochmal einen Querverweis machen für die Hörerinnen?
Vor zwei Jahren saßen Martin und wer war der dritte? Terhorst und ich in Budapest.
Belgrad?
Waren wir in Belgrad?
Nee. In Serbien waren wir.
Ja. Und wir haben einen Podcast gemacht über alles Mögliche und da haben wir uns über die Apokalypse unterhalten, wie die aussehen könnte. Und dann habe ich gesagt, ich schreibe das mal auf. Und jetzt habe ich es aufgeschrieben.
Ah ja.
Und zwar als sogenannte Fingerübung für mein Buch, was ich gerade schreibe. Dass du so wieder mal in dieses längere Texteschreiben reinkommst.
Also das heißt, sie wird nicht im Buch landen? Oder ist nur so
ein... Nö, das habe ich für mich geschrieben. Aber ich kann sie mal tatsächlich auch... Ich habe ja auf Instagram den Menschen versprochen, dass ich, also denjenigen, die es interessiert, das erste Kapitel des Buchs einlese für den Podcast, damit auch mal alle Feedback geben und dass man mal hört, wie sich das anhört vor Lektorat, bevor der Verlag an einen Text rangeht, wie sowas, was man so abgibt. Damit man einfach so auch im schreiberischen Prozess, im Arbeitsprozess, wie sieht sowas eigentlich aus? Und dann könnte ich eigentlich auch dann irgendwann später mal dieses Kapitel mit dir, Theorst. Es beginnt damit, dass ich E-Zigarette rauche im Intimis. ich habe das Gefühl, man könnte noch mehr besprechen, aber ich bin nervös, weil wir, glaube ich, jetzt ins Flugzeug müssen, weil in 20 Minuten startet unser Flugzeug. Nee? Okay. Oh ja. Ist da drüben auch noch unser Gate oder wurde das geändert?
Manchmal ändert sich das auch.
Jetzt, Elisabeth, starker Herzschlag. Bum, bum. Ah ja, oh.
Nee, ich mache jetzt nichts.
Ah, schade. Martin ist nämlich ein ganz toller...
Nein, also,
dann ich sage auch süß, jetzt wird auch ein bisschen rot. Okay, ich sag's nicht. Sagen wir es mal so, Martin hat ein sehr gutes Rhythmusgefühl. Wir können, bis Elisabeth zurückkommt. Ich muss auch ziemlich... Jetzt stehen auch alle auf gerade. Ich glaube, wir müssen den Podcast jetzt beenden. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, Ich hoffe, dass es euch unterhalten hat. Der Podcast ist heute nur 10 Minuten kürzer, als er sonst ist. Ich hoffe, ihr verzeiht es, aber ich möchte nach Hause. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Bis nächste Woche.
Tschüss.